Das hat schon Kierkegaard gemeint. Wenn man sich mit dem Populismus vermählt, dann wird man sehr bald Witwe sein, Die Frage, die sich heute stellt, gibt man auf große Herausforderungen einfache Antworten. Menschen haben oft nicht mehr die Zeit, wirklich auch tiefer und intensiver zu diskutieren. Und daher gewinnen solche einfachen Antworten oder auf der anderen Seite auch Verschwörungsmythen einen dementsprechenden Zulauf.
Hallo und herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Georg Renner, ich bin freier Journalist und heute spreche ich mit Wolfgang Sobotka. Der ist mittlerweile Präsident der ÖVP-Parteiakademie. Davor war er unter anderem Nationalratspräsident, Innenminister und hatte viele, viele andere Funktionen in Exekutive und eben zuletzt in der Legislative. Darüber spreche ich mit ihm aber eben nicht heute, sondern mich hat interessiert, was er als neuer Chef der Parteiakademie der ÖVP, die künftige Funktionärinnen und Funktionäre ausbildet, für eine Vorstellung davon hat, was die ÖVP heute noch ausmacht. Nach den turbulenten Jahren, kurz Ibiza, Migrationskrise, Inflation und all dem, was macht die ÖVP heute noch aus? Guten Abend, hallo und herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt, Wolfgang Sobotka.
Grüß Gott.
Ganz offen gesagt beginnt traditionell mit einer Transparenzpassage, mit zwei Fragen. Erstens, woher wir einander kennen. In dem Fall muss ich sagen, wir kennen einander schon ziemlich lang. Sie waren, glaube ich, einer der ersten Politiker, mit denen ich beruflich damals als Niederösterreich-Korrespondent der Presse zu tun gehabt hatte. Sie waren damals Finanzlandesrat. Ich war nicht immer völlig überzeugt von Ihren Budgets. Sie waren nicht immer überzeugt von meinen Kommentaren dazu. Und seither haben wir regelmäßig miteinander zu tun gehabt.
Ich schätze diese kritische Distanz.
Der zweite Punkt ist in Ihrem Fall ein bisschen eine lustige Frage. Wir stellen das normalerweise unseren Expertinnen und Expertengästen, ob sie parteipolitische Funktionen haben. Ja, Herr Sobotka, sind Sie parteipolitisch aktiv?
Ich bin Mitglied der ÖVP, da schon seit langem, über 45 Jahre. Und aktuell begleite ich die Funktion des Präsidenten des Campus Tivoli. Das ist ein parteinaher Think Tank, eine Akademie, die sich darum kümmert, die Werte und die Grundhaltungen der ÖVP dementsprechend bei den Funktionären zu landen, aber natürlich offen ist für alle gesellschaftlichen Gruppen, die sich mit der Politik der Mitte auseinandersetzen wollen.
Und genau darüber wollen wir uns heute unterhalten, was diese Werte sind, die die ÖVP heute ausmachen, was sie den Funktionärinnen und Funktionären und diesen anderen Menschen, die sich in dem Umfeld der ÖVP bewegen, denn mitgeben wollen. Ich habe mich sehr auf dieses Gespräch gefreut, weil Sie die Republik und die Partei aus praktisch allen Ebenen kennen. Sie waren Gemeinderat, Sie waren Bürgermeister, Sie waren Landesrat, Landeshauptmann, Stellvertreter, Sie waren Innenminister, Sie waren Nationalratspräsident und jetzt sind Sie in dieser Funktion als Präsident der Parteiakademie oder des, bis neuer, im Neusprech offenbar heißt, parteinahen Thinktanks. Ich würde gerne aber zum Einstieg noch ganz kurz eine Exkursfrage stellen. Wir nehmen heute am Abend des Montag, 9. Dezember auf. Sie kommen gerade aus Regierungsverhandlungen. Zumindest haben wir den Termin deswegen schon ein paar Mal verlegt. Wie steht's denn um die Regierungsverhandlungen? Ich muss das einfach fragen jetzt.
Dort, wo ich Mitglied der Gruppen bin, ist ein sehr intensiver Dialog mit den beiden anderen Partnern. Ich bin im Bereich der Kultur, Bildung und der Gesundheit in den Teams. Das ist von großer Wertschätzung getragen, aber auch werden deutlich die Unterschiede und die Zugänge, die unterschiedlich sind. Und was mich auch fasziniert, das ist, glaube ich, meine 14. Verhandlung zur Regierungsbildung auf Landes- und Bundesebene, dass man doch sehr interessiert ist, zu einem gemeinsamen Konsens zu finden. Und dort, wo es in den Untergruppen noch nicht funktioniert, wird das halt noch weitergeleitet. Aber die intensiven Diskussionen führen dazu, dass man wirklich also auch hart die Argumente der anderen verstehen möchte. Viele formulieren dann einen Kompromissvorschlag, können die anderen damit leben. Also das finde ich sehr angenehm. Das war das erste Mal mit zwei Partnern, nämlich.
Was macht das Arbeiten mit zwei Partnern in dem Zusammenhang anders aus?
Das ist komplexer. Es nutzt nichts, wenn Sie einmal mit dem einen Partner und mit dem anderen mit dem anderen Partner einer Meinung sind. Sie müssen versuchen, hier auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Das heißt, es braucht einfach ein bisschen mehr an Diskussion, es braucht ein bisschen mehr an Verständnis und auch mehr an Kompromissfähigkeit.
Ich würde gerne dieses Wort, es braucht ein bisschen mehr an Diskussion, ein bisschen mehr an Kompromissfähigkeit aufnehmen, weil ich glaube ja, dass wir in einer Zeit sind, wo sich die Republik relativ kräftig verändert. Wir kommen aus einer Zeit, in der ÖVP und SPÖ immer zumindest eine gemeinsame Mehrheit hatten. Jetzt ist sie im Nationalrat nur mehr ganz knapp vorhanden. Bei der EU-Wahl gab es überhaupt keine gemeinsame Mehrheit mehr und so weiter. Und solche Situationen werden uns in Zukunft öfter begegnen, wo man vielleicht mit mehr Partnern verhandeln muss oder neue Koalitionsformen ausprobieren muss. Davon würde ich jetzt ganz gerne überleiten auf die ÖVP. Was würden Sie jemandem, der neu in Österreich ist, denn erklären, wofür steht die ÖVP heute?
Die ÖVP ist eine Partei der Mitte. Das heißt, sie ist nicht verortet an den Rändern. Sie versucht, ihren Fundamenten treu zu bleiben. Das heißt, die Wurzeln sind ganz einfach ein liberaler Konservativismus auf der einen Seite, eine christlich-soziale Ausrichtung und mit Sicherheit ein starkes Wertefundament, das natürlich in der Partei als solches verankert ist, im politischen Alltag natürlich durch den Kompromiss vielleicht nicht immer klar so gesehen werden kann. Und das ist also unsere Aufgabe, auch des Campus Tivoli, diese klare Haltung auch noch deutlicher zu transportieren und zu erarbeiten.
Partei der Mitte nennen Sie heute gefühlt irgendwie jede Partei, von der FPÖ über die Grünen bis eben angefangen wahrscheinlich von der ÖVP. Warum stimmt's denn bei Ihnen mehr als bei anderen?
Ich glaube, wenn Sie die Struktur unserer Gesellschaft ansehen, dann hat sich durch das postmodernistische Gedankengut eigentlich der Begriff der Wahrheit nicht nur relativiert, sondern wird grundsätzlich in Frage gestellt. Und das Infragestellen eines Grundsatzes überhaupt, eines, ob das Glas jetzt halb voll oder halb leer ist, bringt es mit sich, dass in dieser zweifelnden und immer wieder relativierenden Haltung viele kommen mit, das ist meine Wahrheit. Und sie unterstützt durch die digitalen Medien diese Wahrheiten ja mit einer ungeheuren Geschwindigkeit artikuliert werden. Und diese Grundhaltung des Anzweifelns wird also vom linken Wokismus und vom rechten nationalen Populismus der Identitären und dieser Kräfte kräftigst befeuert. Und aus dieser Situation ist natürlich eine Orientierung zu bieten eine große Herausforderung. Und man kann eine Position der Mitte dadurch abklopfen, wie zum Beispiel ihr Familienbild ist. Das Familienbild der ÖVP ist relativ klar. Es besteht noch immer so quasi als Elternpaaren, traditionell Mutter, Vater und ein Kind oder mehreren Kindern. Aber es gibt natürlich auch andere Formen. Aber das ist so quasi die Grundhaltung, die sich aber nicht in eine Richtung drängen lässt, so quasi den Familienverband aufzulösen und sagen, Partner 1, Partner 2, Kind 1, Kind 2. Oder es kann überhaupt nur so sein, dass die Frau zu Hause ist und sich um die Kindererziehung kümmert. Das heißt, dieses Familienbild zeigt sehr klar, wo eigentlich eine Mitte verortet ist. Das Fernsehen in der Leistung genauso. Leistung ist ein zentraler Gedanke unserer demokratischen Gesellschaft. Und erst dort, wo sie nicht zu erbringen ist, ist der Staat gefordert, den Menschen zu helfen, die nicht aus dem eigenen können. Heute fragen wir sehr oft, was bekomme ich? Was kann der Staat für mich tun? Diese alte Frage, die schon John F. Kennedy gestellt hat, frage nicht, was der Staat für dich tut, sondern arbeite so, was du für den Staat tun kannst, ist, glaube ich, eine Tugend, die wieder sehr bewusst sein muss. Und daher ist Leistung für uns nicht ein Selbstzweck, sondern der Staat sind wir alle. Das muss unser Anspruch sein, dass wir Wohlstand erhalten können, dass wir Armut bekämpfen können. Und das muss letzten Endes unsere Haltung sein, der Arbeit etwas Sinnstiftendes zu geben und nicht immer vom Arbeitsleid zu sprechen. Und dahin werden Sie eine Partei der Mitte sehr klar erkennen, die Arbeit als positiven Begriff besetzt, die Leistung nicht als was Negatives sieht, sondern etwas Sinnstiftendes auch erkennen kann und gleichzeitig auch weder von der linken Seite her ausschließlich diese Benefizsituation sieht, dass man immer alimentiert, alles unterstützt, was man zu tun hat, und auf der anderen Seite nicht so quasi im Sinne des Neoliberalismus alles kürzt und alles wegnimmt und damit die Verantwortung auch letzten Endes nicht wahrnimmt, die ein Gemeinwohl zu tätigen hat. Das heißt, derjenige, der arbeitslos geworden ist, der braucht unsere nicht nur finanzielle Unterstützung, er braucht auch unsere Empathie. Und wir brauchen auch hier Menschen, die die Menschen begleiten. Aber derjenige, der ganz einfach dem Staat auf dem Säckel liegt, der keine Arbeit annimmt, dem alles zu beschwerlich ist, dem muss man auch die Grenzen aufzeigen. Und dort braucht es auch die dementsprechenden konsequenten Maßnahmen.
Sie haben jetzt diese zwei Werte Familie und Leistung und diese beiden Konzepte erörtert. Ich würde aber ganz gerne auf das zurückkommen, was Sie eingangs gesagt haben, diese Frage der Wahrheit und die digitalen Medien, die das alle in Frage stellen und alle, die da ihre eigene Wahrheit ein bisschen in Umlauf bringen wollen, als ob es mehrere Wahrheiten eben gäbe. Ist das nicht etwas, das die ÖVP ganz genauso versucht hat und versucht nach wie vor? Es gibt ja auch eigene Parteimedien nach wie vor, die den Blog zur Sache zum Beispiel, der errichtet worden ist vom Parlamentsclub etc., die natürlich auch versuchen, ihren Spin, wie man so schön sagt, den Dingen mitzugeben. Was unterscheidet denn das von anderen Parteimedien oder anderen parteiischen Medien?
Nein, ich glaube, da haben Sie schon recht, dass jeder versucht, seine eigenen Positionierungen zu stärken. Aber es geht darum, wie viel Diskurs lässt man zu. Ich glaube, das Wesentliche, was die Politik, und das richte ich durchaus kritisch auch an unsere eigene Adresse der ÖVP, wieder mehr in den Vordergrund stellen muss, ist der direkte Dialog. Der Dialog mit den Menschen ist was ganz was Entscheidendes, denn da, und man sieht ja nur meistens in Wahlkampfzeiten, da ist man bereit, mit den Menschen draußen auch intensiver zu reden, dann geht das wieder etwas zurück. Ich glaube, wir brauchen wieder intensiver diese Diskussion und auch durchaus eine kritische Diskussion und schlussendlich sich auf etwas Gemeinsames zu verständigen.
Ach, Herr Präsident, der Bundeskanzler hat erst vor kurzem im Wahlkampf und das halbe Jahr davor eine große Bundesländertour absolviert und jeder Politiker sagt doch, er ist dauernd in Kontakt mit den Menschen. Was soll sie denn da noch groß verändern?
Ich glaube, dass man das nicht am Bundeskanzler festmachen kann alleine. Der kann beim besten Willen nicht permanent, also quasi bei allen Menschen draußen sein. Ich glaube, bei den vielen Mitgliedern, bei den vielen Funktionären, die ÖVP ist nach wie vor die Bürgermeisterpartei. Und dort verortet man das noch sehr, sehr deutlich, dass der direkte Dialog wirklich gut funktioniert, meistens so in den kleinen Gemeinden noch viel unmittelbarer wie in den größeren und weniger strukturierten Gemeinden. Das wieder sich zu überlegen, wie man das zu intensivieren hat, ich glaube, ist ein wesentlicher Baustein, um als politische Bewegung auch erfolgreich zu sein und schlussendlich gesamtgesellschaftlich eine Perspektive zu vermitteln. Es ist aber, und das haben Sie selbst angesprochen, und das habe ich versucht auch zu verdeutlichen, in einer Zeit, wo alles relativiert wird, Extreme der Ränder etwas positioniert, wir wollen gleichzeitig für den Konsumenten nicht mehr klar ist, was ist eigentlich wahr und was ist nicht wahr, weil schlussendlich auch viele Trolle unterwegs sind. An diesem Bereich Orientierung zu geben, ist extrem schwer und herausfordernd. Und daher ist, glaube ich, das persönliche Gespräch, wo man das abklopfen kann, wo man dem wieder gegenüber sitzt, wo man den auch in die Augen sehen kann, ein entscheidendes. Die Orte sind nur weniger geworden. Schauen Sie, heute, wo trete ich mit dem Wähler vermehrt in Kontakt. Das ist beim Einkaufen, das ist am Wochenmarkt, das ist auf der Tankstelle, das ist an den Orten des zufälligen Begegnens. Das klassische Wirtshaus, Das gibt's noch zum Teil am Lande, aber so quasi den Stammtisch nach dem Arbeiten, natürlich aus verschiedensten Überlegungen oder Entwicklungen, ist das immer weniger eigentlich Gebrauch geworden.
Das heißt, aber sind das nicht die digitalen Räume, die an diese Stelle getreten sind, wo man sich heute eine Meinung bildet, wo man sich heute politisiert?
Natürlich.
Und was hat die ÖVP dort?
Die digitalen Räume haben nur die Besonderheit, dass dort jeder absondert, ohne wirklich Argumente des anderen ernsthaft aufgreifen muss. Da reicht es einfach immer nur, dafür oder dagegen zu sein. Dort ist es nicht das Ziel, zum Schluss einen Konsens zu finden oder anzustoßen und zu sagen, wir haben uns wieder wo getroffen oder wir sehen das ähnlich oder wir versuchen eine gemeinsame Sicht. Oder wir gehen auch unterschiedlicher Meinung auseinander. Ist auch nichts dagegen einzuwenden, wenn unterschiedliche Meinungen dann auch als solche stehen bleiben, aber nur klarer werden und auch die Überlegungen, die dahinter liegen, auch klarer werden. Ich glaube, das ist, wenn man Politik im Sinne der Polis, der Gemeinschaft ernst nimmt, dann muss man sich mit diesen Fragen intensiv auseinandersetzen. Das ist heute schwieriger denn je. Und daher versucht natürlich auch jede Partei, ihre eigenen Medien, ihre eigenen Foren zu bedienen und sie also dementsprechend zu stärken.
Und wird die ÖVP dort weiter hingehen oder sollte sie aus Ihrer Sicht jetzt als Akademiepräsident und der sich darüber wahrscheinlich Gedanken machen muss, auch noch stärker reingehen?
Sie muss mehrere Wege beschreiten. Es wird nicht alleine möglich sein, die digitalen Medien alleine zu bespielen. Dort ist es aber notwendig, alle Kanäle zu sehen, also um auch die Leute zu erreichen. Es zeigt ja auch, wenn Sie sehen, wo ist die ÖVP gemessen, in welchen Wählersegmenten sehr, sehr gut aufgestellt, dann sehen Sie eigentlich bei den Jungen und bei den Senioren die Schwerpunkte. Und wir fragen uns ja sehr klar, wie können wir die Gruppe von Wählerinnen und Wählern, die so quasi im beruflichen Leben stehen, besser erreichen und besser adressieren. Das wird vielleicht über den Beruf selbst gehen, über die Firmen gehen, das wird aber vor allem auch um ihre Lagen, dort wo es ums Wohnen geht, dort wo es um die Frage der Kinderbetreuung geht, dort wo es um Lebensentwürfe geht und auch letzten Endes um Erhalt des Wohlstands geht, um zentrale Fragen. Also es geht nicht nur um den Ort des Gesprächs oder der Diskussion zu suchen, sondern es geht natürlich auch um die richtige Themensetzung.
Ich wollte gerade fragen, wenn wir uns die Wählerströme bei der Nationalratswahl Ende September jetzt anschauen, wie Sie richtig sagen, die ÖVP hat relativ stark abgeschnitten bei Pensionistinnen und Pensionisten
und auch, bei,
auch bei Jugendlichen, ja. Bei jugendlichen Studierenden. Das sind doch eigentlich genau die Gruppen nicht so stark vertreten, die von diesen Werten, die Sie ansprechen, Leistung und Familie, irgendwie besonders, für die besonders attraktiv sein müssten, weil sie eben gerade im Alter der Familiengründung sind, weil sie mitten im Berufsleben stehen. Stattdessen schneidet die ÖVP offenbar dort ganz gut ab, wo man Pensionen bekommt, die eben vom Staat beziehungsweise von der Versicherung bezahlt werden und andererseits, wo man noch abhängig davon ist, vom Staat ein Studium zu bekommen etc. Warum ist denn das so?
Das hat auch viele Gründe. Das heißt, dass wir für bestimmte Lebensentwürfe nicht das richtige Angebot haben. Wir sehen, dass manche Berufsgruppen, also quasi sich von der Politik insgesamt distanziert. Man verliert ja dort auch Wähler in die sogenannte Nichtwählergruppe, die sich so quasi von dieser Diskussionsebene verabschiedet haben. Und es wird an uns liegen, das genau zu an, das ist zum Beispiel eine Aufgabe des Campus zu analysieren, das Wahlverhalten auch, wohin man wechselt, was sind die Formen. Nur, schauen Sie, das hat schon Kierkegaard gemeint, wenn man sich mit dem Populismus vermählt, dann wird man sehr bald Witwe sein, Die Frage, die sich heute stellt, gibt man auf große Herausforderungen einfache Antworten. Menschen haben oft nicht mehr die Zeit, wirklich auch tiefer und intensiver zu diskutieren. Und daher gewinnen solche einfachen Antworten oder auf der anderen Seite auch Verschwörungsmythen einen dementsprechenden Zulauf. Das haben verschiedenste Krisen jetzt gezeigt, wo den Menschen, das muss man auch durchaus kritisch sehen, nicht die Perspektive gegeben werden konnten, um das dementsprechend für sich auch zu nehmen.
Aber wenn Sie da Kierkegaard zitieren mit den Vermählen, mit dem Populismus, muss man schon fragen, die ÖVP koaliert mittlerweile in 6 von 9 Bundesländern, wenn ich es aus dem Kopf sage, mit der Partei, die man am eindeutigsten in Österreich dem Populismus zurechnen kann, der FPÖ. Sie hat im Bund, als sie noch die Koalition mitverhandelt haben, 2017 mit der FPÖ koaliert. Wo ist denn da die Abgrenzung zu dieser Vermählung mit dem Populismus und der Absage an Verschwörungstheorien?
Ich glaube, dass es immer im Programm zu sehen ist und das, was letztendlich dann bei den Bürgerinnen und Bürgern als Ergebnis der politischen Verhandlungen herauskommt. Und da sehe ich, dass es eine klare, sehr rationale Handschrift ist. Populistische Parteien haben sie auch an sich, dass sie immer nach außen hin was anderes meistens vertreten, was sie dann inhaltlich dann selbst tun. Das politisches Handeln und politische Vorstellung, das ist so wie früher der Rechtsanspruch und die Rechtswirklichkeit zwei Paar Schuhe sind, so sind auch diese, und Sie brauchen es ja nur an den Wahlslogans sich ansehen, wie man früher Leute bezeichnet hat und was man dann tut. Also ich denke, da ist es klar auf der Hand. Nur ich glaube, dass eine funktionierende Demokratie keine Ausgrenzung braucht, sondern immer wieder auch ein gemeinsames Formulieren von notwendigen politischen Lösungen.
Bei uns in Niederösterreich steht im Regierungsprogramm eine Absage an Werbung für Impfungen drin. Wo ist denn da die rationale Handschrift geblieben?
Muss ich sagen, ich kenne es jetzt nicht, was aber da ist, wie das zu sehen ist. Es wird sicherlich recht dort oder das eine oder andere nicht vom reinen Geist getragen sind, wenn ich für...
Es war eine populistische Idee der FPÖ infolge der Corona-Maßnahmen, dass sie sagen, na, für Impfungen machen wir keine Landeswerbung mehr. Und die ÖVP hat das offenbar mit unterschrieben.
Dann ist es sicherlich hier ein Tribut dem geschuldet, dass ich so jetzt nicht unterzeichne. Aber ich glaube, es geht ja auch immer um das Graduelle. Sie werden wahrscheinlich bei jedem irgendwas sehen können, dass man einmal in diese oder jene Richtung einen Kompromiss eingehen könnte. Ich muss es Ihnen jetzt glauben. Ich kann mir zwar nicht gut vorstellen, dass es in dieser Klarheit formuliert wird, weil gerade jetzt die Impfung massiv beworben wird gegen Grippeimpfung und auch in Niederösterreich. Also bin mir etwas irritiert.
Wir werden es im Nachgang nachschauen und stellen es jedenfalls richtig in die
Show. Ich bin jedenfalls Grippe geimpft, ja.
Gratuliere.
Siebenmal gegen Corona.
Ich werde morgen gehen. Ich würde auch ganz gerne ein bisschen in die Vergangenheit zurückschauen.
Schauen wir lieber nach vor.
Ja, dazu kommen wir zum Schluss noch, zum Rausgehen.
Gut.
Wenn wir in die Vergangenheit zurückschauen, Sie sind ausgebildeter Musikpädagoge und waren AHS-Lehrer. Warum haben Sie sich denn ursprünglich für die ÖVP entschieden, der ÖVP beizutreten und dort dann später Ihre politische Karriere zu machen?
Also, das war natürlich, ich war immer in einem bürgerlichen Lager so quasi verortet.
Gab es dort überhaupt was anderes in Werthofen?
Ja, genügend. Wir haben in der Mittelschule, also im Gymnasium, heftig geschritten, weil damals ist gerade das vom Mao, das kommunistische Manifest, heftig diskutiert worden. Und das war bei uns Schülern immer ein reger Disput. Bin sehr, sehr bald auch immer wieder für Klassensprecherwahlen zur Verfügung gestanden. Das heißt, ich war durchaus auch ein interessierter politischer Mensch. Aktuell ist es da einfach gekommen, dass mich jemand gefragt hat, ob ich kandidiere und mir ist um die sozialrechtliche Absicherung von Instrumentallehrern gegangen. Ich habe das für mich nicht gebraucht, weil ich am Gymnasium Lehrer gewesen bin. Und für meine Kollegen das zu erkämpfen, war mir ein Anliegen. Ich habe das erreicht in der Stadt Werthofen. Ich hatte dann das Glück, in Niederösterreich ein Gesetz dafür zu schreiben und freue mich, dass es heute ein Statut gibt, um die niederösterreichischen Musik- und Kunstschulen wirklich als solches abzusichern, damit diese Menschen eine Ausbildung bekommen, um dann zu studieren, um den Kultur- und Musikland, damit auch den Ruf nachhaltig mitzugestalten.
Das war Ihr Weg zur ÖVP. Wenn Sie zurückschauen auf die ÖVP, der Sie damals beigetreten sind, aus diesem Interesse heraus und diesen Anliegen, die Sie gerade genannt haben, unterscheidet sich die von der heutigen Partei irgendwie? Jetzt abgesehen davon, dass sie wahrscheinlich nur mehr ein Drittel der Wählerzahlen hat, aber das ist halt ein allgemeiner Trend. Aber wie unterscheidet sich das? Wie hat sich die Partei denn entwickelt?
Das hat sich nicht so dramatisch entwickelt. Ich habe Zeiten erlebt, da hatten wir in Werthofen mal gerade eine absolute Mehrheit. Mein Nachfolger hat dann 60% gemacht, aber jetzt wieder weniger. Jetzt ist er unter 50%, bei 40% oder 41%. Das heißt, was sicherlich sich geändert hat, die Wählerschaft ist mobiler geworden. Man entscheidet sehr genau, was wird für eine Perspektive entwickelt und entscheidet dann mit seinem Votum, ob er diesen Weg mitgehen möchte. Was sich in der Partei verändert hat, sicherlich die Organisationsformen, die Sitzungen sind weniger geworden, die Formate haben sich geändert, wenn ich das nur von der Basis aus sehe. Früher hat es Sitzungen gegeben, wo man die Leute eingeladen hat, heute macht man, was eine Punsch on Tour oder im Sommer, es ist eine Sommertour, wo man so quasi in die Ortsteile hinausgeht und einfach einlädt. Grill on Tour ist ein typisches Format. Das heißt, die Kontaktnahme war früher, der Wähler ist zu einem gekommen, heute geht es viel mehr hinaus. Die Parteien, ihrer Struktur ist natürlich auch offener geworden, hat Positionen überdacht, hat Positionen auch verändert, aber ist meines Erachtens, auch wenn man die letzten Grundsatzprogramme sieht, seiner Handschrift, die ja eigentlich geprägt wurde von den Gründungsvätern Fiegel, Raab, in dieser Zeit, wo es um den Wirtschaftsaufbau, um den Standort gegangen ist. Und wenn Sie diese Linie herauf sehen, dann bei Klaus die Reformierung und die Erneuerung eigentlich aus der Bewegung der 70er Jahre heraus. Klaus wird vielfach unterschätzt. Und wenn Sie dann sehen, dass Mock die ÖVP geprägt hat, in einem besonderen Zuschnitt sich mit Sozialpolitik auf einer breiten Ebene auseinanderzusetzen und einen europapolitischen Gedanken einzubringen. Die ÖVP war immer eine Europapartei seither. Und das hat dann Schüssel letzten Endes vollendet und hat mit dieser Form dann auch letzten versucht, weniger Staat zu bringen und mehr privat. Und hat man auch gesehen mit dem Österreich-Konvent, was sich verändert. Und das ist heraufgegangen bis zu kurz mit der Schließung der Migrationsrouten, was aber eigentlich das Bewusstsein der Migration ist. Und jetzt bei Nehammer die Bekämpfung der Migration und die Frage, wie können wir einem geänderten europäischen und weltpolitischen Klima den Standort Österreich wieder dieses Profil geben, was er braucht, um attraktiv zu sein und den Wohlstand zu erhalten. So sehen Sie, eine Veränderung, die sich im Kleinen in der Gemeinde abspielt, die sich im Großen abspielt und die ÖVP immer eine gestaltende Kraft war und immer versucht hat, einen Lebensentwurf für, das spricht schon bei Österreichische Volkspartei, für, wir haben 6 Teilorganisationen, für möglichst viele Menschen eben anbieten zu können.
Aber sind da nicht ganz viele Widersprüche zur Realität drin? Wenn Sie sagen, okay, wenig Staat, die Migration bekämpfen und. Österreich lebt ganz gut eigentlich davon, dass es relativ viel Einwanderung gibt in Österreich, was wir auch brauchen, weil wir alle viel weniger Kinder bekommen und sehr viel mehr Pensionistinnen und Pensionisten haben werden die nächsten Jahre. Gleichzeitig haben wir nach plus minus 30 Jahren ÖVP in der Regierung, abzüglich der Zeit von Bundeskanzlerin Bierlein, eine sehr, sehr hohe Staatsquote, eine sehr, sehr hohe Steuerbelastung der Bevölkerung und so weiter. Wie geht denn das zusammen mit diesen hehren Ansprüchen?
Ich habe das schon zuerst versucht zu formulieren, dass Sie in jeder Regierung, wo Sie keine absolute Mehrheit haben, einen Kompromiss letzten Endes versuchen müssen, mit anderen Partnern herbeizuführen. Dass die Ansprüche der Migration, glaube ich, detaillierter und klarer zu fassen sind, wenn man sagt, wir wollen keine ungeregelte Zuwanderung, wo der Schlepper und die Kriminellen entscheiden, wer nach Österreich kommt und wer nicht, und wo das Dublin-System seit 2015 so quasi ausgesetzt wird und die Europäische Union in dieser Weise versagt und wirklich hier gefordert ist, endlich ein Grenzsystem aufzurechnen, damit man die geregelte Zuwanderung auch ermöglichen kann. Dann muss man sagen, auch auf der zweiten Seite, wir brauchen Menschen, Rot-Weiß-Rot-Card. Wir haben sehr vieles aus den ehemaligen Republiken, Teilrepubliken Jugoslawiens aufnehmen können, die ganz wertvolle Menschen bei uns geworden sind, die hier an einem gemeinsamen Wertesystem auch mitbauen und sich dazu bekennen. Nur man muss ganz einfach sehen, dass Menschen, die mit unserer Grundhaltung wenig anfangen können und dort, wo ich den Islam missbrauche, zum politischen Islam, dass dort einfach eine Grenze zu ziehen ist. Und wir brauchen kein Kalifat, wir brauchen keine Parallelgesellschaft, und das ist letzten Endes eine der großen Herausforderungen, die sich heute stellt. Das ist das eine, Migration zu sagen, nur wir brauchen Leute, und das so flach zu diskutieren, heute für nicht gerechtfertigt. Ich glaube, man muss in die Tiefe gehen und man muss sehen, welche Perspektiven wir den Menschen bieten und was wir auch von ihnen abverlangen, wenn sie nach Österreich kommen. Das ist wie in jedem anderen Land der Welt auch, das demokratisch verfasst ist, dass man sich an diese Regeln hält. Wenn Sie das andere überlegen, der Staatsquote, dann ist es schon richtig, dass Österreich seit, ja, wenn wir zurückgehen mit der verstaatlichten Industrie damals, eine ungeheure Dichte an der staatlichen Einflusssphäre gehabt hat, wo man sich heute klar besinnt, und es war wichtig, dass Schüssel das einmal aufgebrochen hat, das zu sehen, was gehört zur Daseinsvorsorge des Menschen, das sollte in öffentlicher Hand bleiben und schlussendlich auch dort, wo der Staat beteiligt ist, sollte er nicht es verscherbeln, sondern sollte es nach privatwirtschaftlichen Grundsätzen führen, dass das ein vernünftiger Mix geworden ist. Und ich glaube, bis auf wenige Ausnahmen gesehen hat sich der Staat hier zurückgezogen. Trotzdem unterstützt er heute eine Politik der Föst als Leitbetrieb Österreichs ganz wesentlich, auch wenn das letzten Endes ein vollkommen privatwirtschaftlich geführtes Unternehmen ist und dort nicht mehr externe Kräfte so quasi anschaffen oder ihren Einfluss ausüben können. Das ist damit gemeint. Und da sehen Sie sehr wohl die Änderung, die sich seit den 80er Jahren abgezeichnet hat und dann wirklich auch in den 90ern, vor allem in diesen 2000er Jahren gekommen ist durch die Bundesregierung Schüssel.
Wenn wir jetzt noch auf die letzten 10 Jahre zurückschauen, da hat Sebastian Kurz gesagt, er leitet jetzt nicht mehr die ÖVP, sondern die neue Volkspartei. Die Farbe hat sich geändert von Schwarz auf Türkis. Und inzwischen hat man doch den Eindruck, da gibt's wieder so, was man modern wahrscheinlich einen Backlash nennen würde, irgendwie drängt das Schwarz wieder stärker in die Partei hervor. Ist das auch Ihr Eindruck?
Ich glaube, nach diesen krisenhaften Jahren, und das waren ja nicht nur externe Krisen, sondern es hat ja diese ganzen Fälle gegeben, wo man der ÖVP einen permanenten Korruptionsvorwurf unterstellt hat. Ich kann es nur an meiner eigenen Persönlichkeit feststellen, 21 Mal bin ich angezeigt worden und es hat Gott sei Dank, und das war für mich auch immer klar, zu keiner einzigen Anklage geführt oder zu einem Verfahren, obwohl untersucht worden ist, bis in extenso. Interessanterweise, dass nach der letzten Nationalratswahl dann endlich auch das eingestellt wurde, wo man schon gewundert hat.
Was meinst du damit jetzt interessanterweise?
Bitte?
Was meinst du damit interessanterweise?
Das kann jeder Hörer den Schluss ziehen, warum ein Verfahren bei anderen Regierungsmitgliedern sehr früh eingestellt wird, nach 3-4 Wochen, und ein anderes, das schon 3 Jahre dauert, dann exakt dann nach der Wahl eingestellt wird. Aber ich stelle das so in den Raum und lasse jedem die Beurteilung über. Ich glaube, das ist für eine Partei notwendig ist, darauf zu reagieren, wie sich eine Gesellschaft verändert hat. Ich glaube, die Zeit eines Aufbruches, den wir 2016, 17 gesehen haben, die ist durch diese Krisen also massiv eigentlich in das Gegenteil verkehrt worden. Es ist ganz entscheidend, dass man jetzt Stabilität signalisiert, Verantwortlichkeit, dass man hier mal gewisse Sicherheit bieten kann. Und darum ist, wenn Sie es an der Farblehre abzeichnen wollen, hat es Türkis und schwarze Unterschrift oder dementsprechende Unterlegung genauso möglich. Ich würde es nicht an diesen Farben festmachen. Ich glaube, die ÖVP war 2015, 2017 und 2024 die gleiche Partei mit ihren gleichen Grundsätzen, mit ihren gleichen Wurzeln und auch mit ihren Wertvorstellungen.
Stabilität war jetzt nicht unbedingt das, was ich mit der ÖVP die letzten Jahre assoziiert hätte. Wie kommt denn die Partei da wieder zurück? Also wenn wir zum Beispiel an die gescheiterte Regierung Kern denken, wo Sie ja als Innenminister auch Akteur der letzten Wochen und Monate waren. Wenn wir an Ibiza und die Folgen denken, wie kommt man denn da wieder in ein ruhigeres Fahrwasser? Weil viele der Ermittlungen, die Sie erwähnt haben, nicht gegen Sie persönlich, aber zum Beispiel gegen Sebastian Kurz, gegen die Partei selber, laufen ja nach wie vor.
Es sind einige wenige, die noch laufen. Ich glaube, wird man sehen, was dann am Schluss dann überbleibt. Ich sehe dort genauso sehr gelassen dem entgegen. Wie kommt man in ein ruhiges Fahrwasser in einer Zeit der multipolaren Krisen, die sich derzeit gezeigt haben? Und es hat doch nie so eine Zeit, das zeigen auch die Analysten sehr klar, gegeben seit 1945, als wir in den letzten 4-5 Jahren erlebt haben. Ist es notwendig, dass man eine Verlässlichkeit auch signalisiert und nicht nur signalisiert, sondern sie auch zum Ausdruck bringt. Verlässlichkeit in Form der Transparenz, dass man, was man auch hier gesagt hat, dann auch tut oder erklärt, warum man hier den Kompromiss eingegangen ist. Wir haben eines verlernt, dass wir den Kompromiss auch als solches schätzen lernen, mit anderen Partnern an einem gemeinsamen zu bauen. Zu glauben, dass das Programm, das man in der Wahl geführt hat, eins zu eins umzusetzen und immer zu sagen, ja, sie haben sich ja da, haben sie ja dann nachgegeben. Ja, ich halte auch Nachgeben nicht für eine negative Tugend, sondern ganz im Gegenteil für eines, was das gemeinsame Ganze sichert, durchaus als eine positive. Nehmen Sie es nur in der Familie. Wenn zwei Kinder sich unterschiedlich verhalten, dann werden sie als Elternteil sehr oft sein, da gib doch etwas nach oder schau doch auf deinen Bruder, auf deine Schwester zuzugehen. Ich glaube, für uns muss es wieder auch sein, und das hilft nur die Transparenz, warum wir uns in unserer Haltung verändert haben, warum wir dem Kompromiss oder dem Regierungsprogramm dann die Zustimmung erteilt haben. Und das wird dann letzten Endes beim nächsten Mal der Wähler wieder beurteilen. War es für ihn ein Kompromiss, den er mittragen kann, oder war es nicht? Aber nur den Kompromiss, und für den werbe ich so stark. Wenn wir es nicht, und da komme ich zurück aus meiner Erstanalyse aus dem Postmodernismus, wenn wir es nicht schaffen, ein gemeinsames Commitment zu erreichen für eine Wahrheit, auch wenn wir sie unterschiedlich betrachten, aber wenn wir nicht Zahlenwerke außer Streit stellen können, wird es schwer sein für demokratische Strukturen, auch in der Zukunft diese Festigkeit zu haben, um von der Bevölkerung auch mit Vertrauen ausgezeichnet zu werden. Das heißt, es wird immer notwendig sein, in der Demokratie, schauen Sie sich das an, in Tschechien haben wir 5 Parteien, in Holland weiß nicht wie viele, in der Slowakei sind es 3, in Ungarn ist es ganz anders. Mit wem will man tauschen? Will man in dieser Gesellschaft leben, die also eine pluralistische ist, wo man sich entfalten kann, wo man ungehindert auch wirtschaften kann oder andere Entwürfe haben? Oder möchte man das nicht? Ich sehe eine vollständige liberale Demokratie als noch immer jenes Strukturelement, das den Menschen die größtmögliche Freiheit gibt und trotzdem Rücksicht nimmt auf den anderen, der also nicht in seiner Fähigkeit ist, einen Beitrag zu leisten.
Gibt so das Plädoyer fürs Nachgeben oder für die Akzeptanz des Nachgebens in manchen Situationen, hätte ich jetzt gerade von jemandem, der in einer Untergruppe der Regierungsverhandlungen drin sitzt, nicht erwartet. Ihre Mitverhandlerinnen, Mitverhandler werden es freudig hören. Was sind denn die Punkte, um vielleicht zum Schluss zu kommen, wo die ÖVP nicht nachgeben sollte, wo sie sagt, okay, das ist der Punkt, wo wir nicht weiter können? Gibt es da irgendwas, wo die ÖVP sagt, das macht unsere Werte so zentral aus, da können wir nicht mit?
Die Frage ist jetzt nicht am Punkt zu fixieren, dass wir der Parteiobmann und letzten Endes das Gremium am Schluss zu entscheiden haben, wie weit man sich bewegen kann. Der Leistungsgedanke, der den Wirtschaftsstandort stärkt, ich glaube, der muss deutlich spürbar sein. Die Frage der Integration in unserer Gesellschaft, dass es eine Verpflichtung ist, und zwar nicht nur der aufnehmenden Gesellschaft, sondern auch der kommenden Gesellschaft, sich dem auch ganz klar zu äußern, ist, glaube ich, ein zentraler Punkt, wo wir sagen, das muss auch in die Umsetzung kommen. Dass der Lehrer in der Schule wieder eine gewisse Durchsetzungsfähigkeit, Sie können es Autorität nennen oder Sie können es auch Verantwortlichkeit nennen, die er wahrzunehmen hat im Sinne des größeren Ganzen, der muss auch einen Raum gegeben werden. Und ich denke, dass es für uns notwendig ist, im Familienbild auch klar zu verankern, dass wir für Beruf und Familie es so ermöglichen, dass das für jede Frau eine Wahlfreiheit bleibt, egal wo sie lebt.
Für unsere Männer nicht.
Ich nehme die Männer mit, bitte.
Bestens, dann sind wir gespannt, was bei diesen Verhandlungen die nächsten Wochen oder wer weiß Monate herauskommen wird.
Wochen würde ich einmal meinen.
Herr Präsident, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Danke fürs Kommen und wir hören voneinander.
Gerne.
Danke fürs Schauen. Und das war's mit unserer heutigen Folge, ganz offen gesagt. Wenn euch das Gespräch mit Wolfgang Sobotka gefallen hat, dann möchte ich euch noch ans Herz legen, auch das Gespräch mit seiner Vorgängerin Bettina Rausch nachzuhören, das ich vor etwa 2 Jahren geführt habe. Ich stelle euch den Link dazu in die Shownotes. Auch damals ging es schon darum, wie die ÖVP es aus der Krise schaffen könnte, welche Werte und Techniken sie den Funktionärinnen und Funktionären mitgibt und was die Partei generell zeitlos angeblich ausmacht. Mir bleibt nur mehr, mich fürs Zuhören zu bedanken und euch zu bitten, wenn euch die Folge gefallen hat, bitte empfehlt uns euren Freundinnen und Freunden und auf Social Media weiter. Das hilft uns und bringt Ihnen hoffentlich viele spannende Gespräche über Politik. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Adieu.
Missing Link.